So, wie versprochen, sind wir hier mit unserer großen Episode zu den Fahrernoten vom Großen Preis von Japan. Wie ihr wisst, wenn ihr schon länger dabei seid, wir geben allen, inzwischen sind es ja 22 Fahrer, Noten von 1 bis 10. Und da richten wir uns natürlich an der fahrerischen Leistung und nicht an der Position. Am Ende kann es natürlich sein, dass jemand, der auf dem Podium steht, dann keine so gute Wertung bekommt und jemand, der vielleicht irgendwie nur 10., 12., 13., irgend sowas in der Richtung geworden ist, dann sehr gut absahnt, weil er einfach eine super Leistung gebracht hat. Schauen wir mal, wie es dieses Mal ausschaut. In der Mitte spielen wir wie immer unser kleines Quiz im Kreis Fragen. Ihr könnt gerne mitraten. Leider gibt es nichts zu gewinnen, aber es sind immer spannende Fragen dabei. Und in dem Sinne würde ich sagen, legen wir los. Yes, Dave. Also, wir arbeiten uns natürlich wie gehabt von ganz hinten in der Konstrukteurs-WM nach vorne vor. Und ja, Aston Martin grüßt da vom Ende der Tabelle, wie bereits gewohnt inzwischen leider. Fernando Alonso, 21. in der Quali, 18. im Rennen. Also Premiere für Aston Martin. Ein Fahrer hat es mal bis zum Schuss geschafft.
Juhu.
Der andere, Lance Stroll, leider nicht. Der ist nämlich letzter geworden in der Quali und musste dann die Segel streichen im Rennen und das Auto in der Box abstellen. Tja, defekt gewesen. War okay an Fernando Alonso dran, aber auch nicht wirklich eng. Also wurde schon recht klar geschlagen, war aber auch nicht katastrophal. Jetzt geht's an die Noten.
Ja, ganz einfach, kurz und knapp, 6 Punkte von mir für beide, sowohl für Alonso als auch für Stroll.
Okay.
Ich finde, die nehmen sich da nicht viel, also beide haben jetzt nicht großartig geglänzt irgendwie, diesmal Alonso auch nicht. Vermutung meinerseits an dieser Stelle, ja, rein spekulativ, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Honda-Ingenieure da ein bisschen die Leistung runtergedreht haben, damit die Vibrationen einigermaßen unter Kontrolle sind und damit sie mal ein Rennen beenden können, gerade vor dem Heimpublikum. Mike Cracker hat auch gesagt, das Ziel war es, mit beiden Autos das Rennen zu beenden, ja, das Minimalziel sozusagen. Haben sie nicht ganz erreicht, ja, du hast gesagt, Stroll ist ausgeschieden, da gab es einen anderen Defekt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, es war irgendwas anderes, hatte nichts mit dem Motor zu tun, zumindest nicht auf den ersten Blick. Trotzdem, was die fahrerische Leistung angeht, und die bewerten wir hier ja, waren sie jetzt nicht großartig weit auseinander. Wie gesagt, beide haben, naja, im Rahmen dessen, was das Auto erlaubt hat, irgendwie performt. Ja, und das war leider tatsächlich diesmal schlechter als Cadillac, schlechter als der Newbie Cadillac. Das ist für mich schon ein Zeichen, dass da Motorenleistung runtergedreht wurde, damit sie es wenigstens ins Ziel schaffen. Immerhin, das Minimalziel hat Alonso erreicht, aber wie gesagt, ohne große Sternstunden oder Lichtblicke.
Na gut, dann meine Noten. Ich gebe tatsächlich Alonso 7 und Stroll 5. Also bei Alonso ist es so, Auto ins Ziel gebracht, Papa geworden. Okay, das hat sich jetzt nicht natürlich ausgewirkt auf die Note. Ja. Aber
das Ziel hat er auch erreicht.
Positiv ist auf jeden Fall ein schönes Lebensziel. Das ist ja auch mal was. Und sonst gab es natürlich nicht Lachen für ihn. Ja, das ist mehr, als man jetzt an den anderen Wochenenden verzeichnen konnte. Insofern okay. Und ich glaube, wie man Alonso so kennt, dass er da wirklich auch eine gute Leistung gebracht hat. Man war ja auch gar nicht so wahnsinnig langsam. Also natürlich immer noch völlig indiskutabel, wenn man Aston Martin heißt. Aber wie gesagt, ne, man hat da so ein bisschen sich betteln können mit den Cadillacs. Das ist ja mehr zumindest mal, als man in den letzten zwei Rennen dann auch konnte und dementsprechend war das schon okay. Der liebe Stroll kriegt von mir nur 5 Punkte, weil er halt einfach insgesamt ein bisschen schlechter performt hat. In der Quali war er immer langsamer, also war generell immer langsamer an dem Wochenende als Alonso. Nicht extrem, wie gesagt, aber halt schon deutlich und dementsprechend, es war kein schlechtes Wochenende, der Ausfall war nicht auf seinem Mist gewachsen, aber es war halt auch nur eine durchschnittliche Leistung aus meiner Sicht und damit sind wir bei Cadillac. Auch die haben bisher 0 Punkte, Perez 19. geworden in der Quali, 17. im Rennen, Bottas 20. in der Quali und 19. im Rennen, also Bottas da dementsprechend ja den Kürzeren einfach gezogen. Was gibst du den beiden? Also Bottas hatte ja insgesamt nicht die Pace seines Teamkollegen im Rennen, war in der Quali übrigens ein Zehntel an ihm dran, ja, ist im Rennen als einziger auf hart gestartet und war wie Perez auch vor dem Safety Car in der Box, also da hat Cadillac insgesamt dann auch Pech gehabt so rum, weil sie vor dem Safety Car in der Box waren, ist natürlich kein Vorteil, ja.
Also ich sehe es tatsächlich ähnlich wie die Aston Martin Jungs, allerdings kriegt Bottas hier 6 Punkte, das ist genauso wie bei Aston Martin, aber Perez kriegt einen Punkt mehr. Du hast schon angedeutet, er war insgesamt tatsächlich deutlich besser am gesamten Wochenende, ja, über alle Sessions hinweg. War jetzt diesmal der schnellere, der bessere von beiden, aber man muss einschränkend vielleicht noch einwerfen, Cadillac experimentiert grundsätzlich eine ganze Menge im Moment und das haben wir bei Bottas gesehen, der ist da strategisch auch anders gefahren, er war der Einzige, der mit harten Reifen ins Rennen gegangen ist, kam dann in Runde 19 an die Box, hat sich der Mediums geholt und musste die dann bis ans Ende irgendwie bringen, also das war eine große Aufgabe, er ist entsprechend langsam gefahren, reifenschonend und ja, folglich auch langsam. Kann sein, dass das ein Faktor war, kann auch sein, dass sie mit im Setup rumexperimentiert haben. Es gab auch neue Teile am Cadillac, ich bin sicher, die haben da auch Daten gesammelt, ja, so erweiterte Testsession gewissermaßen. Deswegen ein bisschen schwer, finde ich, da die fahrerische Leistung wirklich eindeutig zu beurteilen. Aber Perez sah einfach ein Ticken stärker aus an diesem Wochenende, deswegen ein ordentliches Wochenende für Perez mit ordentlichen 7 Punkten. Bottas, ja, leicht überdurchschnittlich mit 6 Punkten. Ich denke, das geht in Ordnung, oder?
Ja, und deswegen gebe ich auch genau die gleiche Punktzahl. Perez, wie gesagt, das ganze Wochenende ein bisschen stärker als Bottas, hat Alonso geschlagen, viele Daten gesammelt, also soweit alles in Ordnung. Weiter haben das Auto ins Ziel gebracht. Mehr kann man momentan bei Cadillac nicht erwarten, das ist halt einfach das. Und dementsprechend waren die auch tatsächlich sehr zufrieden, haben auch gesagt, ne? Beide Autos sind ins Ziel gekommen. Schwierig auch dementsprechend zu bewerten, diese beiden Teams jetzt, Cadillac und Aston Martin. Und bei Williams wird es jetzt schon ein bisschen einfacher. Die haben insgesamt 2 Punkte bisher einsammeln können in der Weltmeisterschaftssaison. Aber in diesem Rennen keine. Carlos Sainz 16. in der Quali, 15. im Rennen und Alex Albon 17. in der Quali, 20. im Rennen. Jo, Dave, was gibst du dem Duo? Die haben es auch nicht leicht momentan, ne?
Nee, die haben es wahrlich nicht leicht. Alex Albon war ja auch nicht amused, da gab es auch Funksprüche, die waren nicht so gut. Meine Punkte für die beiden sehen folgendermaßen aus. Dem Alex Albon gebe ich 6 Punkte für dieses Wochenende. Carlos Sainz hat es deutlich besser gemacht in meinen Augen, er kriegt von mir 8 Punkte. Auch wenn es für beide dann letztendlich zu keinen WM-Punkten gereicht hat, ja, das gibt das Auto wahrscheinlich auch nicht her. Aber Carlos Sainz hat sich einfach besser verkauft über das ganze Wochenende hinweg. Vielleicht waren die Probleme an seinem Auto auch andere. Das schien ja da so ein bisschen bei Alex Albon schon sich seit dem Saisonbeginn durchzuziehen. Der Funkspruch, den ich da gerade gemeint habe, lautete ja auch irgendwie sinngemäß so, ey, ich sag's euch seit 3 Rennen, aber ne, ihr mäkelt da an meinem Fahrstil rum irgendwie. Also irgendwas scheint da zu sein, wo Alex Albon sagt, ja, das ist ein Problem im Auto. Die Ingenieure haben ihm offenbar bisher nicht geglaubt, aber vielleicht ändert sich das gerade auch ein bisschen. Also irgendwas ist da im Busch. Ich habe keine näheren Details tatsächlich. Deswegen muss man das auch natürlich relativ betrachten, ja, die fahrerische Leistung von Alex Albon. Wenn er da mit irgendwelchen Sachen im Auto kämpft, gegen die er vielleicht eben nicht ankämpfen kann oder wo er dann irgendwie drumherum fahren muss und dadurch langsamer ist, dann ist das natürlich ein großes Handicap. Ja, das würde den Abstand schon erklären, weil eigentlich sehen wir die beiden schon ziemlich auf Augenhöhe. Ja. Alex Albon und Carlos Sainz waren auch im letzten Jahr über weite Strecken der Saison gleichwertig unterwegs. Ja. Mal der eine schneller, mal der andere. Unterm Strich aber vergleichbar. Grundsätzlich denke ich, ist es weiterhin so. Aber in Japan war Carlos Sainz der deutlich stärkere der beiden. Deswegen 8 Punkte für Sainz von mir, 6 für Alex Albon.
Tja, ich gebe Sainz tatsächlich 9 Punkte, einen mehr und Albon einen Punkt weniger mit 5. Albon, bei dem habe ich mich dazu entschieden, einfach weil er im Prinzip das Rennen dann als Test-Session genutzt hat, war schwierig da zu sagen, was da seine wirkliche Leistung war. Ja, insgesamt war er natürlich auch in der Quali hinter Sainz, deswegen schlechter bewertet, aber er hat sich da auf jeden Fall schön in den Dienst des Teams gestellt und dann nach dem Rennen, da hat er tatsächlich auch ein paar interessante Sachen gesagt, zum Beispiel, das Auto, das fühlt sich schon okay an für das, was wir haben. Also das deute ich jetzt mal so, als dass es sich ganz okay fahren lässt, aber einfach nicht schnell ist. Ja. Und er hat gesagt, das Team hat wirklich hart daran gearbeitet, in den letzten 3 Wochen in eine gute Position zu kommen. Aber realistischerweise schaffen wir das, was wir eben schaffen können und tun das Beste bei den Rennen, aber wir brauchen jetzt einfach, müssen jetzt einfach diese Probleme lösen, die wir haben, und zwar so gut wir können und brauchen vor allem mehr Geschwindigkeit im Auto. Wir haben viel, an dem wir arbeiten müssen und haben jetzt ungefähr 5 Wochen, also damit meint er natürlich jetzt die Zeit bis Miami als Team, und da kann man tatsächlich einiges bewegen und mal schauen, ob das dann auch so ist. Was man sagen kann ist, dass unabhängig davon, dass Albon dann im Prinzip eine Deluxe-Test-Session aus dem Rennen gemacht hat, Sainz auch ein bisschen glücklicher war. Er hat nach dem Safety Car stoppen können, das hat ihm geholfen. war dann Platz 15 im Rennen, etwas über 5 Sekunden Abstand zu Lindblad nach vorne am Ende. Das ist natürlich jetzt relativ freudlos, wenn man sich überlegt, wie groß die Hoffnungen bei Williams waren vor der Saison. Ja. Ich gehe davon aus, ja, bin sehr davon überzeugt, dass er das Auto auch besser aussehen lässt, als es das eigentlich verdient hat momentan. Sainz ist ein Topfahrer, das hat er jetzt über Jahre hinweg gezeigt, auch neben Leclerc und auch schon davor. Also umso trauriger eben, dass er jetzt nur seinen Teamkollegen, der ja Riesenprobleme hatte und dann, wie gesagt, die Testsession durchgezogen hat, die Aston Martins und Cadillacs geschlagen hat und dann halt noch den underperformenden Colapinto, der auch nicht die Benchmark sein darf. Ja, und die anderen sind natürlich dann Stroll und Behrmann, die sind ausgeschieden, die darf man auch nicht dazu zählen. Also es ist wirklich düster momentan bei Williams. Und deswegen werden sich vielleicht manche wundern, aber eben aus meiner Sicht hat er sich die neuen verdient. Er hat da wirklich gute Arbeit geleistet und damit schauen wir mal zu Audi. Die haben auch ihre Problemchen, sind aber insgesamt, was Speed angeht, auf einem Level, das sich der Albon wahrscheinlich wünschen würde. Die haben aber auch nur 2 Punkte bisher auf dem Konto. Oh. Hätten mit ein bisschen mehr Zuverlässigkeits- oder mit weniger Zuverlässigkeitsproblemen sicherlich auch deutlich mehr. Und auch in Japan war die Zuverlässigkeit zwar kein Problem und auch der Speed nicht unbedingt, aber die Starts. Und deswegen hat das folgendermaßen ausgeschaut. Nico Hülkenberg 13. in der Quali, 11. im Rennen, ist dann aber zwischenzeitlich 19. gewesen nach dem Start, weil es einfach so schlecht nach vorne ging. Und Gabi Bortoleto 9. Sogar in der Quali hat er den Hulk outqualified, war eine richtig starke Leistung und dann 13. im Rennen. Da konnte er dann die starke Leistung nicht mehr ganz so sehr bestätigen, aber insgesamt von beiden Fahrern eigentlich gut abgeliefert. Die sind da eher durch ihre Autos ausgebremst worden tatsächlich.
Sehr schön. Du lieferst die Stahlvorlage gut abgeliefert, spiegelt sich ganz genau in meinen Noten wider. Denn gut heißt bei uns in der Regel 7 Punkte und das gebe ich auch beiden Piloten. Ja, Evan Stevens hier, Nico Hülkenberg und Gabi Bortoleto mit jeweils 7 Punkte von mir. Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Der Bortoleto war sehr stark im Quali wieder. Einmal mehr, ja, im Q3 mit dem Audi. Super Ding. Platz 9 im Quali ist echt toll, sehr gut gemacht. Nico Hülkenberg hingegen hat es dann im Rennen insgesamt besser gemanagt, ja, und kam dann ja schon in Reichweite der Punkte. Hauchdünn, ne, nur Platz 11, knapp gescheitert, aber er hat es ja selber gesagt, hätten sie die Probleme am Start nicht gehabt, wären für beide Piloten sicher Punkte drin gewesen. Die hätten sie auch geholt, meiner Meinung nach. Fahrerisch gab es da wenig zu mäkeln. Denkt, die holen da auch raus, was im Audi drin steckt. Operativ gibt es dann hier und da vielleicht natürlich noch Verbesserungspotenzial für die Audi-Truppe. Gabi Bortoleto kam in Runde 22 an die Box, also genau mit dem Safety Car. Nico Hülkenberg allerdings eine Runde später. Sie haben sich da wohl keinen Double Stack zugetraut. So deute ich das jetzt mal. Ob das den Nico Hülkenberg was gekostet hat oder nicht, weiß ich jetzt auswendig nicht tatsächlich. Aber es sind diese Kleinigkeiten, die einem dann so ein bisschen auffallen, ne? Wo Audi halt noch kein Top-Team ist, ist ja auch ganz klar. Da bewegen sie sich ja gerade hin mit aller Kraft, aber sowas dauert und das manifestiert sich halt in unterschiedlichen Dingen. Lirum Larum, ja, wenn sie die Starts in den Griff kriegen, bin ich mir sicher, dass sie, wenn sie so weiter performen können, regelmäßig in die Punkte fahren und das ist schon sehr, sehr viel für Audi. Das hat man sich wahrscheinlich so gewünscht und das wünsche ich denen allen auch da. Die Saubertruppe, die ehemalige aus der Schweiz, da haben wir auch den ein oder anderen Zuschauer. Liebe Grüße dahin. Ja, super Ding auf jeden Fall. Trotzdem nur 7 Punkte für Hülki und für Bortoleto.
Ich gebe die gleiche Wertung und ja, was am Start dann verloren wurde, wurde auch nur teilweise eben durch dieses Safety-Car-Glück dann wieder gut gemacht. Bei Gabriel Bortoleto, wie gesagt, war es so, habe ich ja schon gesagt, also die Qualifikation, die war wirklich sehr, sehr gut. Dann ging es halt nach hinten. Safety Card in einem kurzzeitigen die Top 10 wieder gespielt, das konnte er dann aber nicht halten. Insgesamt aber auf jeden Fall eine solide Leistung. Hülkenberg, auch er, schlechter Start, Safety Car profitiert, im Rennen dann aber besser gewesen als Bortoleto. Insgesamt aus Wochenende gesehen sehe ich die beiden aber ungefähr gleich auf. Und damit sind wir jetzt bei den Racing Bulls angelangt. Die haben immerhin schon 14 Punkte auf dem Konto. Liam Lawson ist 14. der Quali geworden, 9. im Rennen und Arvid Lindblad 10. in der Quali und 14. im Rennen.
Ja, Arvid Lindblad, ja. Max Verstappen aus dem Kampf um Q3 da rausgekegelt, ja. Das war die prominenteste Meldung aus dem Racing Bulls Stall. Heieiei. Die beiden sehe ich tatsächlich ganz, ganz ähnlich wie die Audi-Piloten. Auch für Liam Lawson und für Arvid Lindblad gibt's von mir jeweils 7 Punkte. Gute Leistung der beiden. Ganz ähnlich tatsächlich auch wie bei Audi. Der eine war im Quali stärker, der andere dafür im Rennen, ja. Arvid Lindblad im Q3, ich hab's ja gerade schon angedeutet, knapp vor Max Verstappen. Das war super, hat er prima gemacht im Rennen. Na, dann weniger glücklich natürlich für ihn. Er hatte Pech mit dem Safety Car. Ja, er ist vorher schon an die Box gekommen, hat dann ja da viel verloren und konnte sich dann nicht mehr in Richtung Punkte vorarbeiten. Bei Liam Lawson umgekehrtes Glück. Ja, für ihn lief es im Quali nicht so gut, P14. Er hat dann aber während der Safety-Car-Phase gestoppt und er hat auch ganz ehrlich zugegeben, dann in der Post-Race-Show, ja, ohne das Safety-Car hätte er auch nie und nimmer Punkte geholt. Das hat jetzt für sie da mal gut mitgespielt, dieses Safety-Car, und dieses Glück hat er dann einfach ergriffen und seinen Platz dann auch nicht mehr hergegeben in den Top 10. Ja, 9. am Ende des Tages, 2 sehr wertvolle Punkte für die Racing Bulls. Er hat da halt gut umgesetzt, was ihm so in die Knie gefallen ist, mehr oder weniger. Deswegen gute Leistung, entsprechend 7 Punkte, genau wie Arvid Lindblad. Er konnte nichts dafür im Rennen, dass es halt nicht so gut lief. Dafür hat er im Qualifying geglänzt. Ich denke, das kann man vertreten, oder?
Jo, ich gebe dementsprechend aber Lindblad 8 von 10 und Lawson, aha, so wie du, 7 von 10. Ich finde nämlich, dass Lindblad insgesamt ein bisschen besser gemacht hat und Lawson da eben das Glück dann hatte mit dem Safety Car, das Lindblad nicht hatte. Der ist ja vor dem Safety Car dann reingekommen und ist dann dadurch vor allem weiter zurückgefallen, konnte dann eben auch, und das schreibe ich dann eher dem Racing Bulls zu, sich dann nicht durchs Feld pflügen. Wir sehen es ja auch bei dem Mercedes, ne? Also es ist ein Klassiker. Es ist viel, viel einfacher inzwischen, Autos zu folgen und zu überholen, als es noch die letzten Saisons der Fall war, durch die wesentlich sauberere Luft, da gibt es weniger Verwirbelungen, aber man sieht auch deutlich, dass es immer noch ein Problem ist. Also ein Russell zum Beispiel, der hat sich schwer getan, vorbeizukommen, denn auch wenn es jetzt, wie gesagt, von der Luftverwirbelung her einfacher ist, wenn man einen cleveren Fahrer vor sich hat, wie zum Beispiel einen Leclerc, dann ist man manchmal schon vorbei, der kontert einen dann wieder aus, und das hat Leclerc ja auch bravourös gemacht. Und das ist halt Mercedes, ne? Und ein Racing Bulls, der ist dann natürlich von den ganzen Möglichkeiten noch nicht so gut gestaffelt wie jetzt ein Mercedes oder vielleicht auch ein Ferrari. Deswegen, ich glaube, Lindblad hat es insgesamt ein bisschen besser gemacht als Lawson. Und damit sind wir schon bei Red Bull. Es sind dann sozusagen die Besten aus der zweiten Hälfte. Auch nur 2 Punkte insgesamt mehr auf dem Konto als die Racing Bulls. Also Wahnsinn. Das ist weit unter dem, was Red Bull eigentlich an Ansprüchen hat. Max Verstappen, 11. in der Quali. Also wie gesagt, hat es nicht mal in Q3 geschafft. 8. dann im Rennen. Also da ging es dann ein bisschen nach vorne. Haja hat eigentlich den umgekehrten Weg gemacht. 8. in der Quali und 12. im Rennen. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, Dave, was deine Wertung ist.
Jetzt wird's kontrovers, Freunde, einigermaßen. Ich gebe Max Verstappen 5 Punkte für diese Leistung. Und vielleicht noch etwas spektakulärer, Isaac Hadjar gebe ich einen mehr, nämlich 6. Ist beides nicht allzu berühmt, tatsächlich. Ja, also beide haben da eine mehr oder weniger durchschnittliche Leistung gezeigt. Beide haben mit ihrem Auto zu kämpfen gehabt. Ja, also wirklich schwierig zu fahren, das Ding nach wie vor. Es mangelt vorn und hinten irgendwie an Grip, an Leistung, an Balance vor allem. Es ist echt schwer, aber der Hadja hat mich sehr, sehr überzeugt im Qualifying. Er hat sich vor Max Verstappen qualifiziert. Er ist ins Q3 gekommen, hat das Ding immerhin auf P8 gestellt, hatte im Rennen dann aber Pech mit dem Safety Car. Deswegen konnte Hadja das Rennen nicht in den Punkten beenden, bin ich mir ziemlich sicher. Und um sich da weiter nach vorne zu arbeiten, das hat das Auto dann einfach auch nicht hergegeben. Er kam in Runde 18 schon an die Box, wenn ich das richtig sehe. Runde 19 war es.
Also vor dem Safety Car hat er, ne?
Ganz genau, entsprechend vor dem Safety Car. Er musste unter Rennbedingungen stoppen. Das hat ihm Plätze gekostet, wie viele andere Piloten halt auch. Ansonsten bin ich überzeugt davon, dass er auch vor Max Verstappen im Ziel gelandet wäre. Daher rühren die Punkte hier, dass er einen mehr kriegt als Max Verstappen. Verstappen hingegen hatte das Glück mit dem Safety Car. Also er ist dann entsprechend an die Box gekommen, als das Safety Car gerade draußen war, hat sich da viel Zeit gespart, ja. Dementsprechend ist er dann noch in den Punkten gelandet am Ende, hat sich aber das halbe Rennen abgemüht an Pierre Gasly, über den reden wir sicher dann auch später noch, hat da keinen Weg vorbeigefunden. Einmal war er kurz vorbei, hat dann all seine Energie, die Energie seiner Batterie dafür aufgebraucht und wurde dann auf der Stadtzielgeraden direkt wieder überholt von Gasly, hat ihm dann noch zugewunken. Das war eine der heißesten Szenen des Rennens. Ja, aber er ist da halt auch ein Stück weit gefangen natürlich im System, ja, er tut das, was das Auto da halt ihm ermöglicht, fährt aber mit ganz viel Frust und Wut im Bauch auf jeden Fall. Dementsprechend gemessen an Max Verstappens sonstigen Leistungen war das wirklich eher durchschnittlich. On top kommen dann noch diese ganzen Kommentare abseits der Strecke, aber die haben jetzt natürlich hier keinen Einfluss auf die Wertung.
Tja, gut, dann sag ich mal, was ich gebe. Bei mir ist es insgesamt ein bisschen höher. Also Max Verstappen 6 Punkte von 10, aber auch da ja nicht in seiner Top-Leistung sozusagen drin. Nee. Und Hatscher 7 von 10, auch die Begründung eigentlich genau die gleiche wie bei dir. Hatscher hatte es in der Quali besser gemacht. Das ist übrigens auch nicht das erste Mal. Also Verstappen definitiv mit Problemen. Und man hat ja, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ja, also nicht falsch verstehen, wenn ihr Verstappen-Fans seid. Das meine ich jetzt nicht irgendwie abfällig. Man hat ja zum Beispiel bei Hamilton gesagt, der hat jetzt Probleme, und manche haben das nicht wahrhaben wollen, haben gesagt, okay, der ist einfach washed, beziehungsweise der kann es halt nicht besser, und ein Verstappen würde in jedem Auto brillieren. Das sieht man halt jetzt, das ist nicht der Fall, und das ist auch einfach ganz normal. Nicht, also egal wie gut ein Fahrer ist, wenn das Auto dir nicht entgegenkommt, dann kann es immer sein, dass ein anderer Fahrer damit besser zurechtkommt. Momentan sieht es so aus, als Hatscher, obwohl er ja weniger Erfahrung hat, und ich sag's nochmal, für mich ist er eins der größten Talente seit Verstappen, vielleicht das größte. Also definitiv, ich sehe in dem absolutes Weltmeistermaterial, man darf den nicht unterschätzen. Deswegen ist es jetzt keine Schande, dass der mal dahinter ist. Was man noch dazu sagen muss, was meine Meinung ist, Hatscher war ja dann, also erstmal, Hatscher hat am Anfang des Rennens mit Gasly gekämpft, ist dann nicht wirklich vorbeigekommen. Genauso wie Verstappen, also ist jetzt auch kein Riesenunterschied gewesen. Plus am Ende steckt er lange hinter Ocon fest, ja. Also wenn man mal die Race Pace anschaut, ja, die war langsamer als die von Verstappen. Das hat aber auch damit zu tun, dass Ocon ihn gut verteidigen konnte. Und das ist auch so ein bisschen so ein ähnliches Ding. Verstappen und Hatscher nicht an Gasly vorbeigekommen. Ocon ist auch eine harte Nuss. Und der Red Bull ist einfach nicht so gut, ja. Auch Lauren Mackies, der Teamchef, hat es gesagt. Also dieses Rennen hat gezeigt, was eigentlich so unsere Hackordnung gerade so ist und wo wir gerade stehen, und das ist halt einfach nicht besonders gut, ja, und dementsprechend ich glaube, wenn Hatscher, keine Ahnung, Ocon hätte einen Fahrfehler machen müssen oder warum was auch immer, ich glaube, der wäre direkt irgendwie wesentlich weggekommen. Die Pace wäre auf jeden Fall da gewesen, sieht man ja auch an dem Abstand, der dann sozusagen vor Ocon ist, der hat mit den Autos, die vor ihm gefahren sind, nicht wirklich mithalten können, obwohl das gerne getan hätte. Also insgesamt, ja, ich will jetzt nicht sagen, komplett gebrauchtes Wochenende für Red Bull, aber halt schon weit unter dem, was man sich wünscht. Und Verstappen tatsächlich von beiden von uns eingeschätzt schlechter, insgesamt knapp, aber schlechter als Hatscher unterwegs gewesen das Wochenende. Ist ein Ausrufezeichen, will ich jetzt auch nicht überbewerten. Der wird bestimmt wieder, hoffe ich zumindest, zu gewohnter Form zurückfinden. Ach, aber jeder darf mal ein Off-Wochenende haben. Hat er ja sehr selten auch mal gehabt, auch in den letzten 2-3 Saisons. Da ist es halt nicht so rübergekommen, weil das Auto wesentlich mehr getaugt hat. Aber dann schauen wir mal, was wir taugen, lieber Dave. Denn jetzt sind wir bei der Mitte von unserer Sendung angekommen. Und jetzt stellen wir uns gegenseitig eine Wissensfrage zur Formel 1 in unserer Serie. Ja, Dave, dann fang ich jetzt
gar nichts an. Ich habe 0 Punkte nach 2 Rennen bisher.
Oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja.
Ich habe einen, glaube ich, oder? Du hast immerhin eine Frage richtig beantwortet letztes Mal. Ja. Dementsprechend liegst du in Führung, mein Lieber. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich direkt zur Tat schreiten und dir meine Frage stellen.
Los geht's.
Meine Frage hat natürlich mit Kimi Antonelli zu tun. Wir haben es ja in unserer Analysefolge, falls ihr die nicht gesehen habt, schaut gerne hier mal rein. Ja? Wir haben es schon lang und breit besprochen. Kimi Antonelli ist der jüngste WM-Führende aller Zeiten. Und zwar war er an dem Tag, als er sich die WM-Führung geschnappt hat, 19 Jahre, 7 Monate und 4 Tage alt. Ja? Absoluter neuer Rekord. Der bisherige Rekordhalter hat sich erstmals die WM-Führung geschnappt im Alter von 22 Jahren, 4 Monaten und 6 Tagen. Große Diskrepanz also. Meine Frage an dich, wie lautet der Name des bisherigen Rekordhalters? Also wer war vor Kimi Antonelli der bis dahin jüngste Pilot, der jemals in WM-Führung gelegen hat?
Ja, gute Frage. Ich würde jetzt auf entweder sagen Hamilton oder Vettel. Verstappen war, glaube ich, später erst. Der hat eine Weile gebraucht. Hätte er auch gut für den ich weiß nicht, wie alt der war, aber der ist ja leider nicht Erster geworden, seinem ersten Rennen. Der hätte nämlich richtig zuschlagen können. Aber ich glaube, der war da auch schon nicht ganz so ultra jung. Ich bilde mir ein, dass ich, es wurde ja sicherlich an dem Wochenende gesagt, ich bilde mir ein, dass ich Vettel gehört habe. Ich weiß es aber nicht. Ich sag Vettel.
Das ist schade, denn von den 2 Piloten, die du was genannt Hamilton? Hast, ist Vettel genau der Falsche. Es war Lewis Hamilton tatsächlich. Natürlich 2007, direkt in seiner primären Saison, lag er mal vorne in der WM und war damals eben zarte 22 Jahre, 4 Monate und 6 Tage alt. Schade, leider kein Punkt für dich.
ich schon mal ja, mein Potenzial liegen lassen. Jetzt hat Dave die große Chance auszugreifen.
Na, dann schauen wir doch mal.
Also ich habe aus meiner Sicht eine einfache und eine schwierige Frage. Auch übrigens beide zum Thema Antonelli.
Feel free. Gib ihnen einen Buchstaben A, B und dann entscheide ich mich.
Also ich mach jetzt die Frage, die, glaube ich, ein bisschen weniger weird ist. Und danach mache ich die andere als Bonusfrage. Die machen wir aber dann ganz schnell.
Sehr gut,
also,
alles klar.
Andrea Clement Antonelli ist seit langem ein italienischer Formel-1-Rennsieger. Wer war denn der Letzte?
Der letzte italienische Rennsieger... Ich muss überlegen, es war entweder Trulli oder Fisichella natürlich. Sie haben beide mit Renault gewonnen. Ich krieg die zwei nur immer durcheinander. Wer war vorher bei Renault? Ich glaube, der Monaco-Sieg von Jarno Trulli müsste der letzte Italiener gewesen sein.
Entschuldigung, ich meine nicht Sieger, sondern WM-Führender. Sorry.
Aha!
Sorry.
Der letzte Sieger gesagt, italienische WM-Führende. Okay. Komplett andere Frage.
Sorry, dass ich das...
Das macht doch nichts. Dann haben wir noch die Zeit gut rumgebracht. Kannst ja gucken, ob das richtig gewesen wäre in der Zwischenzeit, während ich überlege. Der letzte italienische WM-Führende. Ich glaube, das ist lange her. Ich glaube, die italienischen Piloten sahen da immer nicht so gut aus. Es war dann schon immer eher Ferrari. Keine Ahnung. Ich sag einfach mal Alberto Ascari.
Das ist richtig. Das war tatsächlich 1953.
Okay. No way.
Das haben sie in der Pressekonferenz gesagt dann.
Echt?
Das ist schon heftig.
Die habe ich nicht geguckt.
Ja.
Da habe ich gerade schon den Renncheck aufgenommen wahrscheinlich. Keine Zeit für sowas. Ja, witzig. Also ich wusste, Farina und Ascari waren... Die letzten Italiener, die mir so in den Sinn gekommen wären, die mal überhaupt irgendwie WM-Titel geholt haben. Aber?
Ich schaue gerade hier, ne, weil ich jetzt nochmal das eingetippt habe. Vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf. Also ich glaube, ich bin mir nicht so sicher. Also hier sagt zumindest mal die Google-KI, dass Michel Alboreto 1985 Michele Alboreto, ja, Entschuldigung, der Letzte war, der die WM-Wertung anführte.
Das kann auch sein. Also den hatte ich auf dem Schirm, aber ich war nicht sicher, ob der jemals eine WM
dann machen wir das doch so. Dann entschuldige ich mich jetzt vielmals für meine chaotische Fragestellung, denn ich habe meine andere Frage, die Ersatzfrage, dann haben wir die nämlich dann zum Glück auch am Start und die weiß ich hundertprozentig.
Okay.
Die habe ich nämlich eigentlich stellen wollen. Die andere, die ist mir jetzt noch gekommen. Ich dachte, die wäre cooler.
So.
Jetzt bin ich gut vorbereitet. Also, folgendes. muss nur noch mal schnell meine die Fragestellung raus kramen. Also, Andrea Kimi Antonelli, der hat ja jetzt in Japan gewonnen und er wäre jetzt, wenn er in Miami auch auf dem Treppchen stehen würde, von den Top-Teams, also namentlich Mercedes, Ferrari und McLaren in dem Fall, der einzige Fahrer, der dann ebenso wie in Japan eine Sonderbehandlung bekommen würde. Die hat er schon in Japan bekommen. Was hat es damit auf sich?
Das
ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig, wenn man drüber nachdenkt.
Das ist nicht so schwierig, es wurde auch thematisiert. Also ich glaube, du meinst, dass der gute Kollege ist so jung, dass er noch gar keinen Alkohol trinken darf. Ja, kann das sein? Und er hat in Japan definitiv schon keinen Sekt bekommen zum Rumsprühen, sondern Ersatz. Und ich glaube, in den USA ist das Alkoholkonsumalter auch höher, ne? 21, glaube ich. In Japan ist es 20 Jahre alt, in den USA 21.
So sieht's aus, ja. Also das heißt, hier Europa, ich weiß nicht, ob das in allen Ländern gleich ist, aber in Deutschland zumindest, wenn er fahren würde, da dürfte er schon, ja, er ist ja über 18, aber eben in Japan und in den USA darf er in seinem Alter, mit seinen 19 Jahren und 200 noch und vielen Tagen, er ist ja bei 20, dann könnte er zumindest in Japan dann, aber stand jetzt nicht. Also hat er eine ungebrandete Champagnerflasche bekommen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, da ist dann jetzt drauf und da ist natürlich dann auch kein Alkohol drin gewesen. Also
Kindercola,
das war,
Limo.
Genau, irgendwie Robbie Bubble oder so, ich weiß es nicht.
Ja, gut, dass wir da nicht in Bahrain fahren und in Saudi-Arabien jetzt. Da gibt es aber für alle, glaube ich, kein Champagner. Ne?
Da gibt es Rosenwasser für alle.
Rosenwasser.
Das riecht aber immerhin sehr gut. So, okay.
Na gut. So oder so, ich habe mir, glaube ich, einen Punkt verdient heute, oder?
Das ist auf jeden Fall richtig. Damit steht es 1-1 und wir machen weiter.
Sehr gut.
Guti, dann muss ich jetzt auch immer direkt sagen, was meine Wertung ist. Mhm. Und wir peitschen mal weiter. Jetzt muss ich bloß hier den Screen wieder finden. Da sind wir. Okay, also, wir sind angekommen bei Alpine. Die haben 16 Punkte, sind Fünfter in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Pierre Gasly, Siebter in der Quali, Siebter im Rennen. Also, richtig, richtig stark. Colapinto, 15. in der Quali, 16. im Rennen. Und ja, Colapinto, bisschen enttäuschend war es ja schon, wenn man sieht, was Gasly da rausholt. Keiner verlangt von Colapinto, dass er da auf Gasly-Niveau ist. Wir sagen es immer wieder. Ja, wahrscheinlich die Colapinto-Fans, ja, die würden uns wahrscheinlich auch sofort Morddrohungen schicken, wenn jetzt gleich die Wertung sehen, weil sie natürlich, also nicht alle natürlich, ne? Also wir wollen jetzt hier keinen in Zippenhaft nehmen, aber ihr wisst, was da so passiert ist in der Vergangenheit. Da gibt es ein paar unschöne Auswüchse. Aber was auf jeden Fall sehr schön war, war Pierre Gassis Leistung. Die war auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Es war ja wirklich eine Masterclass. Also erstmal, dass er besser wegkommt als Colapinto in der Wertung, das ist klar. Deswegen sage ich jetzt auch einfach mal, er kriegt 10 von 10 Punkten und sage es auch gleich vorneweg. Für mich auch der einzige Fahrer an dem Wochenende, der 10 von 10 verdient hat. Also für mich der beste Fahrer von der Leistung her an diesem Wochenende. Colapinto gebe ich 6 von 10 Punkten. Es war nicht ganz schlecht, aber es war ein paar Klassen unter Gassi. Und ja, warum habe ich das jetzt gegeben? Das setzt sich jetzt im Prinzip folgendermaßen zusammen. Pierre Gasly, wenn ich ihn dann hier in meinen Notizen dann auch gleich nochmal finde, was jetzt gerade irgendwie komplett weg ist, da habe ich ihn, also so in der Quali als auch im Rennen Best of the Rest am gesamten Wochenende, wirklich auch seit vielen Rennen, wir haben ja erst jetzt das dritte, aber seit in dieser Saison wirklich in Topform. Ich glaube, er ist auch wirklich absolut on fire und will zeigen, was jetzt mit diesem verbesserten Alpine geht. Das Auto von Chassis soll ja auch letzte Saison schon ganz okay gewesen sein, aber da hat es der Renault-Motor halt ausgebremst. Jetzt mit dem Mercedes-Motor kann er endlich mal ein bisschen zeigen, was so in ihm steckt, und hat ja auf der einen Seite natürlich Colapinto überdeutlich geschlagen. Hat man an den Abständen gesehen, dass da wirklich Welten dazwischen waren, aber man hat auch an den Abständen zu den Top-Teams, und es waren auch nur die drei Top-Teams und alle drei Top-Fahrer sozusagen, alle sechs Top-Fahrer, die vor ihm gelandet sind, ja, also namentlich die McLaren, die Mercedes und die Ferrari-Fahrer. Man hat an den Abständen gesehen, dass er da nicht mithalten konnte, ja, und er hat gleichzeitig einen wild gewordenen Max Verstappen hinter sich gelassen, den er fast das ganze Rennen hinter sich halten musste nach der Safety-Car-Phase. Mhm. Wirklich eine Top-Leistung. Einmal ist Verstappen vorbeigeschlüpft nach der Schikane und wurde direkt ausgekontert. Es hat er wirklich tipptopp gemacht, also da musst du auch erstmal die Ruhe haben und die Fähigkeiten. Das war einfach eine Masterclass im Verteidigen gegen Verstappen, also 10 von 10 aus meiner Sicht redlich verdient. Und Colapinto meine ich natürlich. Der war halt in allen Belangen ein bisschen schlechter. Ich fand jetzt nicht, dass er ein katastrophales Wochenende hatte, aber ich bin, wie gesagt, wir haben ja auch in der letzten Episode, wir werden dann auch gleich bei Haas dann nochmal drüber reden, darüber gesprochen, war das jetzt seine Schuld oder nicht gegen Berman. Wir sind uns alle einig, es war nicht seine Schuld. Deswegen kann man eben auch da keine Abwertung geben. Ja, trotzdem, also es war natürlich eine ganze Ecke schlechter als Pierre Gasly, und er selber sagt auch, Franco Colapinto, es war ein langes und frustrierendes Rennen heute. Wir haben sehr viel Zeit darauf verbraucht, sozusagen uns die Heckflügel anderer Autos anzuschauen. Also er ist natürlich im Verkehr stehen geblieben, hat er damit gesagt. Mhm. Und hatten zwar einen guten Start, aber und haben auch Platz gut gemacht in der ersten Runde, waren auch recht nah an den V-Cups dran, also an den Racing Bulls und in Schlagdistanz zu den Punkten. Ja, aber dann ist es halt nach unten gegangen, und es war nicht seins, hat dann am Ende auch nichts mehr ausrichten können, und dementsprechend eben diese Wertung, die ich ihm gebe, 6 für ihn und 10 für Gasly. Was gibst du?
Ich sehe es tatsächlich ganz ähnlich vorweg. Meine Punkte sind auch 10 für Gasly, genau wie du. Und Franco Colapinto gebe ich sogar nur 5 diesmal. Ja, er hat im Rennen Pech, Colapinto, ja, lass uns da gleich mal einsteigen. Er war auch einer von denen, die dann eben nicht profitiert haben von der Safety-Car-Phase. Die hat ihn eher Plätze gekostet, ja, auf jeden Fall. Aber ja, hauptsächlich ist die Diskrepanz zum Teamkollegen über das ganze Wochenende hinweg da maßgeblich zuständig für die Bewertung hier. Also er ist gerade so ins Q2 gekommen mit dem Alpine, dass der Teamkollege dann locker in Q3 gefahren hat und sogar auf P7, ja. Das ist dann das, was drinsteckt im Auto. Das konnte der Colapinto diesmal wirklich nicht abrufen. Dieser Zwischenfall mit Berman, ja, es war nicht seine Schuld. Es war ganz sicher auch keine Absicht. aber er hat halt auch nicht gut genug geguckt, ja. Ich werte ihn dafür jetzt nicht ab, aber nur mal so im Hinterkopf, George Russell hat es dann nämlich hinbekommen, einen herannahenden Charles Leclerc zu erkennen und Platz zu lassen an genau der gleichen Stelle, wohlgemerkt. Es geht grundsätzlich schon. In dem Fall ist es dem Colapinto halt nicht gelungen. Es war einfach eines dieser Wochenenden, wo er nicht glänzen konnte. Das sah jetzt zuletzt schon besser aus. Er schien besser in Form, ja, aber in Japan war es einfach nicht sein Wochenende. Deswegen durchschnittliche 5 Punkte von mir. Ja. Zu Pierre Gasly hast du ja schon die ganze Chose erzählt. Er hat alles richtig gemacht an diesem Wochenende. Und eigentlich, ja, darf man nicht vergessen, wir haben immer davon gesprochen, dass es 4 Top-Teams gibt. Also Red Bull war da immer mit einkalkuliert eigentlich, ja, vor der Saison und auch zu Beginn der Saison sicher noch, dass die Mittelfeldteams da bestenfalls um Platz 9 kämpfen, schien ja eigentlich gesetzt. Ist aber nicht so, ja. Pierre Gasly hat es geschafft, sowohl in Quali als auch im Rennen vor beiden Red Bulls zu bleiben. Und das ist absolut sagenhaft, ja. Du hast schon angesprochen, der Alpine auch im letzten Jahr war gar nicht so schlecht vom Chassis her. Da wurde er hauptsächlich vom Motor ausgebremst. Jetzt mit dem Mercedes-Motor sieht es deutlich besser aus. Hat Briatore dann scheinbar doch alles richtig gemacht, auch wenn der Aufschrei groß war. Und wir dürfen nicht vergessen, Alpine in seiner heutigen Form ist ja auch nichts anderes als das Team Enstone. Und zur Geschichte vom Team Enstone haben wir ein wunderschönes Video gemacht auf unserem Zweitkanal, wenn ihr da mal gucken wollt. Sebastian verlinkt euch das hier vielleicht. Das Chamäleon der Formel 1, ja, mit all seinen Facetten, Farben und wie auch immer, wie es sich da behauptet hat in über 40 Jahren in der Königsklasse. Und auch jetzt scheint es da wieder bergauf zu gehen. Also da trifft man mal gute, mal schlechte Entscheidungen. Team Enstone ist aber immer irgendwie präsent und sie können nach wie vor sehr gute Autos bauen, wie man jetzt sieht. Und Pierre Gasly holt das meiste raus, deswegen wohlverdiente 10 Punkte für Gasly, 5 von mir für Colapinto.
Tja, und damit sind wir bei Haas. Die sind ja nach den Möglichkeiten das kleinste Team tatsächlich der Formel 1, aber es sind auf Platz 4 direkt in den Top-Teams, also aktuell Best of the Rest mit 18 Punkten, 2 Punkte vor Alpine. Ja, und dann eine ganze Ecke aber schon hinter McLaren. Also Esteban Ocon, 12. in der Quali, 10. im Rennen, Oli Bärmann, 18. in der Quali. Im Rennen dann eben dieses ja unglückliche Manöver, Crash ausgeschieden. Ja. Ich gebe ihm 5 Punkte, war schwierig zu bewerten. Ich habe schon überlegt, ob ich ihm ja keine Bewertung gebe, aber Dave gibt auch 5 Punkte, das sage ich jetzt schon mal. Deswegen kann ich mir das nicht leisten. Spoiler. Kann ich mir nicht leisten, den nicht zu bewerten. Das würde dann zu viel verfälschen. Und Esteban Ocon 9 von 10. Ich finde, der hat so ziemlich das Maximum rausgeholt. Also, Ocon hatte Pech im Safety Car, das muss man auch sagen. Konnte eigentlich bis dahin gut mithalten mit Verstappen. Der hat auch vom Safety Car übrigens profitiert, am Ende dann auch eine ganze Ecke vor ihm gelandet. Also vielleicht hätte er es übers Rennen dann auch schaffen können, sich da mit dem zu betteln. So aber war es dann halt, wie es gekommen ist. Er konnte an Lawson dranbleiben, den aber nicht mehr überholen. Es wäre spannend gewesen, wie schnell er gewesen wäre, hätte er Lawson dann irgendwie noch knacken können. Auch das wiederum, das war dann schon so ein bisschen Bremsklotz. Ich hatte den Eindruck, dass wenn man sich die Zeiten im Rennen von Verstappen, Lawson und Ocon anschaut, Ocon eigentlich hätte schaffen können, mit Verstappen mitzuhalten, aber das war dann halt nicht so. Also Lawson, ich habe vorhin auch gesagt, glaube ich, Ocon war der Bremsklotz dann für die hinter ihm. Eigentlich war es dann Lawson aus meiner Sicht dann eher. Man sieht aber auch wieder, ne, es ist eben nicht so leicht zu überholen, auch mit eben den Batterie und mit dem Boost, wenn man das clever macht und gut verteidigt, wie das eben Lawson gemacht hat gegen Ocon, dann funktioniert das schon auch. Also bei Bärmann war es so, der war 2 Zehntel zwar nur in der Quali langsamer als Ocon, aber das hat dann gleich 6 Plätze ausgemacht. Im Rennen hat er gut angefangen, vor dem Safety Car gestoppt, logischerweise, weil er es ja selber ausgelöst hat, aber ich meine, er hat gestoppt überhaupt vorher schon, also hätte ja sein können, dass er nicht reingekommen wäre und dann halt das Safety Car selber ausgelöst hat. Kann froh sein natürlich, dass er da verletzungsfrei oder halt mit ganz leichten Blessuren da rausgekommen ist, und dementsprechend, es war kein wirklich gutes Wochenende von ihm. Ich hätte ihm zugetraut, dass er sich da nach vorne kämpft. Es sah ja auch ganz gut aus bis zu dem Zeitpunkt, dass er da Positionen wieder gut macht nach seinem Stopp. Wir werden es nie wissen. Ich fand, es war ein durchschnittliches Wochenende von ihm. Und Dave, jetzt darfst du deine Punkte geben. Einmal habe ich ja vorhin schon vorher genommen mit Bärmann. 5 Punkte,
das stimmt. Inzwischen. Also die 5 Punkte für Bärmann wisst ihr ja schon. Esteban Ocon gebe ich 8 Punkte. Damit wisst ihr das jetzt auch. Und warum ich den Bärmann überhaupt bewertet habe, ne? wir haben ja genug gesehen. Er ist ein Qualifying gefahren, er ist fast das halbe Rennen gefahren und ich denke, das ist genug an Samples heißt, dass man sagen kann, was für eine Leistung er da gebracht hat. Unfälle können da immer mal passieren, ob verschuldet oder nicht, das ist jetzt auch gar nicht die Frage. Aber das, ich habe jetzt keinen Grund gesehen, ihn da nicht zu bewerten. Du hast ja schon gesagt, es war kein allzu großartiges Wochenende von Oli Bearman. Das ist auch eines der wenigen, muss man sagen, ja, eines der wenigen Off-Wochenenden, die wir von ihm bisher so mitbekommen haben. Er ist ansonsten immer wirklich eine Bank und hatte auch Esteban Ocon bisher deutlich im Griff in dieser Saison. Nichts in Japan, bisschen schade, der Unfall und ja, die kleine Verletzung da sind natürlich dann noch aus negativer Sicht das Tüpfelchen auf dem I für Oli Bearman. Ja, Ärmel hochkrempeln und besser machen in Miami geht's dann weiter und er hat genug Zeit, um zu reflektieren und sich da wieder voll zu konzentrieren auf das nächste Rennen. Da wird er sicher wieder abliefern. Esteban Ocon gebe ich ja nur 8 Punkte in Anführungsstrichen, also ein weniger als du, weil es jetzt aus meiner Sicht okay war, ja, aber jetzt auch nicht super überragend. Also es war eine sehr gute Leistung und sehr gute Leistungen bewerten wir in der Regel mit 8 Punkten. Im Qualifying hat er sich noch einigermaßen schwer getan. Ich hätte schon damit gerechnet, dass wir wenigstens einen Haas auch in den Top 10 sehen. Das sind wir ja mittlerweile fast ein bisschen gewohnt. Allerdings eben von Oli Bearman meistens. Der ist ja schon im Q1 ausgeschieden. Also das war nix. Und im Rennen war Esteban Ocon aber wirklich, wirklich stark unterwegs. Du hast es gesagt, er hat sich gut nach vorne gearbeitet und wurde dann immerhin noch mit einem Punkt belohnt für die Haas-Truppe. Sehr, sehr starkes Rennen. Deswegen ja, sehe ich da über die etwas schwächere Qualifying-Leistung hinweg und gebe ihm einfach 8 Punkte.
Okay, dann sind wir bei McLaren angekommen. 46 Punkte haben die auf dem Konto und jetzt endlich mal ein Rennen auch ordentlich komplett ohne Probleme beenden können. Mhm. Vor allem eben Piastri, der hat ja auch kein Rennen beenden können bisher, aber jetzt hat er gezeigt, dass er einiges noch natürlich drauf hat, hat man auch nicht daran gezweifelt. Norris Fünfter in der Quali, Fünfter im Rennen, Piastri Dritter in der Quali, Zweiter im Rennen und das hat er richtig klasse gemacht, zwischenzeitlich ja auch sogar geführt und ich gebe Norris 8 Punkte und Piastri 9. Ja, fragt man sich natürlich irgendwie, hätte ich Piastri auch 10 geben können? Möglicherweise schon. Er hätte es vielleicht selber auch gemacht. Er hat ja gesagt, also er hat mit das beste Wochenende in der Formel 1, in seiner persönlichen Formel 1 Geschichte gehabt. Oh. Seiner Meinung nach, da wäre nicht mehr gegangen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja, insgesamt mit ein bisschen mehr Schlachtenglück wäre dann vielleicht noch auch ein bisschen mehr drin gewesen, aber sei es drum, 9 ist ja auch eine Top-Wertung. Bei Norris, dem kann ich natürlich nicht so viel geben. Ich fand ihn aber auch nicht schlechter als 8. Er hat anders als Piastri übrigens auch sehr viele technische Probleme gehabt, bis zur Qualifikation. Also muss man auch das ein bisschen mit einkalkulieren. Da hat er dementsprechend aus dem, was ihm zur Verfügung stand, glaube ich, auch noch das Maximum rausgeholt, dass er da mit Piastri mithalten hätte können, aufgrund dieser ganzen Probleme. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Wenn er es doch hätte schaffen können, dann hätte ich ihm da vielleicht auch 10 gegeben, wenn er dann am Ende vorhin gelandet wäre. Aber so hat er im Prinzip das rausgeholt, was mit McLaren realistischerweise dann möglich war. Hatte, wie gesagt, eben die Probleme, konnte das Auto nicht so perfekt abstimmen und möglicherweise auch generell nicht so gut unterwegs gewesen auf der Strecke wie Piastri. Ist jetzt ein bisschen Spekulation dabei, deswegen ich tendiere dazu, ihm jetzt keine 7 zu geben dafür. War aber auf jeden Fall eine ermunternde Vorstellung der beiden und lässt hoffen für die nächsten Rennen. Sie sagen ja auch als Team, sie können sich durchaus vorstellen, dass sie Mercedes dann auch punktuell schlagen können. Einige Vorteile haben sie ja zum Beispiel momentan noch beim Start und man hat ja jetzt auch, wie gesagt, die 5 Wochen bis Miami, wo man noch weiter sich verbessern kann. Dementsprechend auch beim Energy Deployment haben sie ja auch Schritte nach vorne gemacht, war sehr, sehr spannend, hatten da auch teilweise auf manche Streckenabschnitten Vorteile verglichen mit Mercedes. Es ist schwer gewesen, auch für die Mercedes vorbeizukommen an den McLaren, also gute Leistung auf jeden Fall von beiden.
Da bin ich komplett bei dir, ja, absolut. Punktemäßig sind wir uns auch einig. 8 für Norris, 9 für Piastri. Sehe ich ganz genauso. Ich freue mich schon auf die Fortschritte, die sie sicher machen werden. Miami ist traditionell in den letzten Jahren immer eine sehr, sehr gute Strecke gewesen für die McLaren. Bin mir auch sicher, sie werden in diesem Jahr gut aussehen, stark dort auftreten. Vielleicht können sie dann wirklich einen Sieg einfahren oder zumindest um den Sieg mitkämpfen. Bin sehr, sehr gespannt, wie sich das alles darstellen wird. An diesem Wochenende, du hast schon gesagt, Lando Norris hatte ein bisschen Probleme mit seinem Auto. Die haben das alles nicht ganz hinbekommen, technische Schwierigkeiten nach wie vor. Es ist sehr kompliziert, was da alles vor sich geht. bin mir sicher, Lando Norris hat auch kein optimales Setup dann gefunden, eben weil ihm da viel Zeit gefehlt hat. Er hat auch gesagt, ne, er braucht einfach Kilometer, er muss fahren. Das konnte er dann nicht immer so umsetzen im Laufe des Wochenendes. Aber er konnte ins Rennen starten und das ganze Rennen fahren. Das war schon mal ein deutlicher Fortschritt verglichen mit China noch. Trotzdem, zweimal fünfter Platz ist, glaube ich, angesichts des Rückstands völlig in Ordnung. Ja, des Rückstands, den die McLaren einfach haben, was Erfahrung angeht, im Gegensatz zu den anderen Top-Teams. Ja, die anderen haben ja schon deutlich mehr Kilometer abgespult, auch im Renntrim vor allem. Die kennen diese ganzen Situationen, wann man wie irgendwie Energie deployen muss und so weiter. Viel besser schon, aber McLaren lernt, sie lernen schnell und ich bin mir sicher, sie werden da noch eine ganz, ganz ordentliche Rolle spielen um die Titelvergabe in diesem Jahr. Bei Oscar Piastri war ich mir genauso wie du ein bisschen unsicher, ob ich ihm eine 10 geben soll. In meinem Geist hat er eine 9,5 oder 9 mit Sternchen bekommen. Das war schon eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Was ich mir nur gewünscht hätte, ist, dass er auch auf der Strecke mal den ein oder anderen Zweikampf zeigen muss, ja, ob defensiv oder offensiv. Da war gar nicht so viel. Also er ist überwiegend da irgendwie sein Rennen gefahren, hat den Antonelli dann auch irgendwie gewähren lassen müssen, ja. Wir wissen, die Mercedes sind wahnsinnig stark, wenn sie mal freie Luft haben und freie Bahn. Ich denke, da konnte er einfach nicht viel ausrichten. Wahrscheinlich ist es vernünftig so, dass er sich in keine sinnlosen Schlachten da irgendwie hat ziehen lassen, sondern einfach sein Rennen durchgezogen hat. Das wurde auch belohnt mit reichlich Punkten. Driver of the Day ist er auch noch geworden. Und ja, bei mir eine 9,5. Lando Norris die 8. Und damit kommen wir zu Ferrari, oder?
Ja, Ferrari, 90 Punkte auf dem Konto, damit knapp doppelt so viel wie McLaren. Charles Leclerc, 4. in der Quali, 3. im Rennen. Lewis Hamilton, 6. in der Quali, 6. im Rennen. Ich gebe Charles Leclerc 9 Punkte und Lewis Hamilton 7 Punkte. Also die Gap war auf jeden Fall da. Sowohl eigentlich das ganze Wochenende. Hamilton ist nicht so richtig auf Rubin 2 gekommen. Charles Leclerc war durchgehend eigentlich sehr, sehr stark, aber es hat ja nicht gereicht, um ganz vorne mitzuspielen. Quali-Platz 4 Leclerc wäre vielleicht auch ein bisschen besser gegangen, aber das sind jetzt so reine Kosmetikgeschichten. Ich glaube, insgesamt wäre nicht viel mehr gegangen. Also Platz 3 im Rennen, das ist eigentlich fast das Maximum. Also 9, wie gesagt, da schon sehr verdient. Er hat wirklich auch spektakulär gekämpft. Hätte für 10 auch Piastri noch schlagen müssen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Also das wäre vielleicht auch irgendwie drin gewesen, aber war schwierig und er hat auf jeden Fall deutlich Hamilton hinter sich gelassen. Das hat man ja dann auch gesehen. Also Hamilton, der hat ja zwischenzeitlich, war er ja im Rennen vor Leclerc, aber da war natürlich das Safety Car Glück dabei und ist dann auch wieder zurückgefallen, hat sich da mit Händen und Füßen gewehrt, aber war klar, die Differenz da von der Geschwindigkeit, die war einfach zu groß. Da hat das auf der Pace einfach nicht hinbekommen. Dann auch hinter Norris zurückgefallen. Also da ging nicht viel mehr für Hamilton. An was das jetzt lag, er konnte es selber nicht so richtig sagen. Fakt ist, er hat es auf jeden Fall nicht so gut hinbekommen wie Leclerc. Ich würde es ihm an einem guten Wochenende zutrauen, dass das generell kann. Die Zeit wird jetzt zeigen, ob das wirklich noch so ist oder das wird eh jetzt das Spannendste werden bei Ferrari, finde ich jetzt, oder eine der spannendsten Stories, wie die sich dann in den nächsten 10, 15 Rennen dann verhalten gegenüber. Also man sieht auch, dass auf der einen Seite natürlich jetzt die Abstände kleiner sind insgesamt in den ersten 3 Rennen als jetzt noch letzte Saison. Weil man sagen muss, das, was jetzt in Japan gewesen ist, das war dann verglichen mit 2025 vielleicht eins der Wochenende, wo Hamilton dann ein bisschen näher dran war, aber halt trotzdem letztes Jahr immer dann relativ deutlich hinter Leclerc gewesen. Was man aber, und das fand ich super spannend, dann in der Pressekonferenz nach dem Rennen, als dann die 3 Treppchenfahrer nochmal sich der Presse gestellt haben, das war super spannend, was Leclerc da gesagt hat. Es gab nämlich jetzt anscheinend erstmal so ein bisschen Psychokrieg zwischen den beiden. Jetzt nichts Schlimmes, muss man nicht überdramatisieren, aber Leclerc hat gesagt, sein Renningenieur, also der Renningenieur von Leclerc, hat ihm gesagt, was der Renningenieur von Hamilton sagt. Und es war dann so, dass der Hamilton immer das Gegenteil gemacht hat von dem, was der Renningenieur ihm gesagt hat offiziell. Die haben sich also anscheinend vorher abgesprochen entweder und haben dann gesagt, pass mal auf, wir versuchen mal Leclerc zu verwirren, je nachdem, wenn wir wieder kämpfen. Oder Hamilton hat sich dann gedacht, so, weißt du was, ich mache jetzt einfach das Gegenteil von dem, was der Renningenieur sagt, um eben ihn dann zu verwirren. Es würde mich aber nicht wundern, wenn ersteres der Fall gewesen ist und würde auch irgendwie passen. Da kommen so ein bisschen Rosberg-Hamilton-Vibes raus. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, weil das würde ja bedeuten, wenn das jetzt so weitergeht, dass die beiden auch nah beieinander sind, was ja de facto momentan der Fall ist. Wäre auf jeden Fall ein episches Teamduell. Gleiches wünsche ich mir übrigens auch für Russell und Antonelli. Soll natürlich alles fair bleiben, aber gerne, gerne knüppelhart. Und wir sind es ja eigentlich gewohnt, ne, dass die beiden, die verstehen sich auf der einen Seite auch sehr gut. Ich glaube, das nehmen die sich gegenseitig nicht krumm. Man muss dann halt einfach so als Maximum gehen, halt in jederlei Hinsicht. Sonst schaffst du es halt nicht. Vielleicht auch in dem Fall nicht, um die WM zu kämpfen, aber halt zumindest mal das Teamduell für sich zu entscheiden. Und das ist ja auch legitim.
Absolut, absolut. Ja, punktemäßig sind wir uns einer mehr einig tatsächlich. 9 für Leclerc, 7 für Hamilton sehe ich ganz genauso. Ich würde gerne noch ergänzen, bei Charles Leclerc tatsächlich hätte ich mich vielleicht zu einer 10 durchringen können, wenn er die Qualifying-Runde hinbekommen hätte. Da war er sehr, sehr gut unterwegs und hatte dann ausgangs das Spoon Corner wieder mal zum wiederholten Mal an diesem Wochenende so einen ewigen Drift irgendwie, ja, so ein bisschen zu früh, zu hart am Gas. Das hat ihn eine mögliche erste Startreihe gekostet. Dann nämlich, stell dir vor, er steht dann neben Antonelli in der ersten Startreihe. Wahrscheinlich wäre er dann auch als Erster in die erste Kurve abgebogen und sein Rennen hätte sich völlig anders dargestellt. Also da war, glaube ich, ein bisschen mehr drin. Ob ich ihm das jetzt hart ankreide, weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Es ist auch eine sehr gute 9 bei Charles Leclerc. Du hast ja erwähnt, er hat tolle Kämpfe gezeigt. Er hat sehr, sehr viel rausgeholt aus dem Auto. Es hat ja insgesamt einfach Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Wohlverdientes Podium, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, da wäre noch mehr drin gewesen, wenn er das Qualifying hinbekommen hätte. Hat er aber nicht. bei Lewis Hamilton würde ich gerne noch ergänzen, dass er sich ja im freien Training schon so ein bisschen auf dem Kriegspfad mit seinem Auto befunden hat. Es gab da einen Funkspruch, der ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Er hat sinngemäß gesagt, er ist so langsam, weil er kein Selbstvertrauen ins Auto hat oder kein Vertrauen ins Auto einfach. Ich glaube, das hat er auch über den Rest des Wochenendes nicht mehr so ganz abgestellt. Also er hat dieses hundertprozentige Vertrauen nie so ganz gefunden. Das bremst ihn natürlich. Wahrscheinlich ein bisschen hängt wahrscheinlich mit Setup zusammen, dass sie da irgendwie nicht das Optimum rausgeholt haben als Team gemeinsam, aber natürlich ist das auch in der Verantwortung des Fahrers dann zu sagen, ey, ich brauche genau das, genau jenes und dann findet man den Weg. Es war ja ein normales Rennwochenende, kein Sprint, also man hatte 3 freie Trainings, wo man schon ein optimales Setup hätte erarbeiten können. Ja, so oder so.
Ich passiert mir aber ganz genau, halt
ja,
genau, schlechter als Leclerc in der Summe, ne?
Ganz genau, das passiert jeden Mal, aber eben an diesem Wochenende war dann auch der Unterschied sichtbar und erkennbar. Ich wünsche mir genauso wie du, dass die beiden sich da weiter Saures geben und auch gerne wieder ein bisschen näher beisammen sind. Auch für Ferrari war Miami jetzt nicht die schlechteste Strecke in den letzten Jahren. Ich habe Hoffnung.
Ja, schauen wir mal. Und bei Mercedes sieht die Story tatsächlich relativ ähnlich aus. Also 35 Punkte, das erste Team, das über 100 Zähler auf dem Konto hat diese Saison. George Russell Zweiter in der Quali, Vierter im Rennen, Antonelli Pole Position und Rennen gewonnen. Beim Start ging es dann halt die paar Plätze auf Platz 6 zurück und danach hat er aber natürlich ein bisschen profitiert vom Safety Car, aber insgesamt eine sehr, sehr reife und dominante Leistung gebracht und vor allem seinen Teamkollegen Russell das komplette Wochenende eigentlich im Griff gehabt. Also mit Ausnahme von dem Startproblem hat er alles besser gemacht als Russell. Das muss man auch erstmal schaffen, wobei Russell natürlich ein bisschen zu kämpfen hatte. Ähnlich wie gesagt wie Hamilton, aber jetzt zu den Punkten und da sind vielleicht nicht alle mit mir einer Meinung. Ich gebe Russell nur 6 Punkte und Antonelli 9 Punkte. Antonelli hätte 10 bekommen, wenn er den Start nicht versemmelt hätte. Das ist einfach das Ding. Das war einfach, ja, klar, Toto Wolff hat zum Beispiel auch gesagt, wir haben nicht die beste Hardware sozusagen, also nicht wörtlich, aber ne, wir haben nicht das Beste sozusagen zur Verfügung gestellt. Das ist auch ein Teil der Wahrheit bei den Starts, aber beide Fahrer, sowohl Russell als auch Antonelli, haben den Start nicht optimal hinbekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Also das reicht da eben nicht ganz zu 10 aus meiner Sicht. Bei Russell ist es so, dem würde ich eigentlich 7 Punkte geben, genauso wie Hamilton, denn die Differenz zum Teamkollegen, die war ähnlich, die Probleme waren die gleichen, auch er hatte nicht so super Vertrauen ins Auto, hat es irgendwie nicht so ganz hinbekommen, das ordentlich abzustimmen übers Wochenende. Auch da ist eine Teilverantwortung natürlich bei ihm, gerade mit seiner Erfahrung, aber warum ich ihm jetzt 1 Punkt weniger gebe als Hamilton und dementsprechend 6 statt 7, ist einfach folgendermaßen zu begründen. Er hat schon auch für ihn sehr untypisch viele Fehler gemacht. Start war nicht optimal, Setup hat er nicht gefunden. Er hat sich verdrückt, als Leclerc ihn da überholt hat. Das war auch, finde ich, eher so ein Fehler, der bei ihm anzulasten ist. War beim Restart dann irgendwie nicht ganz wach, hat da zu früh voll rekuperiert, hat sich dann von Hamilton überholen lassen. Man muss fairerweise sagen, die Ferraris sind stark nach Restarts, aber das sind in der Summe dann einfach zu viele Sachen, wo er nicht hundertprozentig da war. Das kennt man von ihm auch nicht so richtig. Und ich muss auch sagen, 6 ist jetzt ein solides, ordentliches Rennen. Auf keinen Fall schlecht. 5 ist, ne, Medium sozusagen.
Mittelmaß.
Und erst ab 4 wird es so richtig schlecht. Deswegen das zur Einordnung. Heißt jetzt nicht, dass ich ihn schlecht finde. Also die 6 heißen jetzt nicht, dass es Mist ist. Aber man braucht ja ein bisschen Spielraum auf der Skala. Und dementsprechend, das war einfach kein optimales Rennwochenende von ihm. Und bei Antonelli brauchen wir uns nicht großartig unterhalten. Nahm Optimum, wie gesagt, abgesehen vom Start, ist es Wahnsinn, was der mit seinen bald 20 Jahren wirklich abreißt, Anfang seiner zweiten Formel-1-Saison. Bin sehr gespannt, ob er dieses Level halten kann, sich noch steigert in der Saison. Dann ist er nämlich wirklich WM-Kandidat. Und ich glaube, weil Schumacher hat ja gesagt, sein WM-Tipp ist Antonelli tatsächlich. Mal schauen, ob das was wird.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Meine Punkte sehen ein bisschen anders aus als deine. Zumindest bei George Russell sind wir uns nicht ganz einig. Der kriegt von mir nämlich 8 Punkte. Sehr gutes Wochenende, wie ich finde. Erkläre ich auch gleich. Antonelli auch da. Nicht auch. Da sind wir uns einig, so rum. Der kriegt auch von mir 9 Punkte. Fangen wir kurz mit Antonelli an. Den Start hast du erwähnt. Das gibt ein bisschen Abzug in der B-Note. Was mich aber ein bisschen mehr gestört hat, in Anführungsstrichen, ist, wie Antonelli sich da eben nicht allzu gut nach vorne arbeiten konnte nach eben diesem vergurkten Start. Das war nämlich bei George Russell ganz anders. Und das ist auch der Hauptgrund, warum unsere Punkte da so auseinander differenziert sind, glaube ich. Die kleinen Fehlerchen bei George Russell, die du alle aufgezählt hast, sehe ich genauso. Hänge ich ihm nicht wahnsinnig hoch an. Die meisten davon können passieren oder sind zumindest nur teilweise seine Schuld. Ja. Teilweise ist es auch die Technik, die ihn da im Stich lässt. Was mir aber imponiert hat, ist, wie schnell und kompromisslos er sich da nach vorne gearbeitet hat nach seinem misslungenen Start. Und er war, sind wir mal ehrlich, auf Siegkurs, ja, bis dann eben dieses Safety Car kam.
Zum Safety Car, ja.
Genau, ich bin mir sicher, wäre das Safety Car nicht gekommen, beziehungsweise hätte sich das nicht nachteilig für George Russell ausgewirkt, er wäre auch vor Antonelli geblieben an diesem Wochenende. Hätte, wäre, wenn, zählt aber nicht. Am Ende des Tages hat George Russell bewiesen, dass der Mercedes ein schwieriges Auto ist, wenn es darum geht, im Verkehr zu fahren. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Antonelli sich da ein bisschen schwerer getan hat, nach vorne zu kommen. Na, darf man nicht außer Acht lassen. Am Ende des Tages hat Antonelli aber übers ganze Rennwochenende gezeigt, dass er der Bessere der beiden war in Japan. Da sind wir uns einig, das reflektiert meine Punktevergabe, denke ich, dann auch gebührend. Ja, aber trotzdem, man kann natürlich auch anders argumentieren, und jetzt seid ihr gefragt, denn ihr argumentiert sehr oft auch sehr anders als wir und würdet dem Piloten andere Punkte geben, so rum. Das macht besonders Spaß, mit euch dazu diskutieren, deswegen auch hier gerne der Aufruf, ab in die Kommentare, wenn ihr auf YouTube guckt, da können wir sehr gerne diskutieren über die Leistungen aller 22 Piloten, über die Leistung von euren Lieblingen, über unsere Punkte, über eure Punkte. Ja, wie ihr möchtet, das macht uns eine Menge, Menge Spaß, und da sind wir gerne dabei.
Tja, und damit kommt jetzt die saure Gurkenzeit. Mal schauen, 5 Wochen sind es bis Miami. In der Zeit machen wir natürlich noch einiges hier am Kanal. Also es kommen viele, viele Videos, da könnt ihr euch drauf verlassen. Dementsprechend abonniert sich, und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos.
Ciao, ciao.